Rosa von Braunheim von Rosa von Braunheim war 1968 die Sensation der Mannheimer Filmwoche. Ein völlig abgedrehter, schräger Kurzfilm à la Andy Warhol. Beim abendlichen Kneipengespräch erwies sich der Filmemacher als geistreicher, ziemlich normaler junger Mann, ein sympathischer Gesprächspartner. Seitdem kennen wir uns. Ich habe mit Rosa von Braunheim in den letzten 40 Jahren unzählige Interviews gemacht und da konnte es dann nicht ausbleiben, dass wir irgendwann mal beim Du gelandet sind. Wir müssten uns also ziemlich verbiegen, wenn wir uns für dieses Zeitgenossengespräch siezen würden. Deshalb bleiben wir einfach beim Du, obwohl das bei dieser Sendereihe eigentlich verpönt ist. Also Rosa, du hast von Anfang an Filme gegen die Diskriminierung der Homosexuellen gemacht. Inzwischen gibt es keinen Paragraphen 175 mehr und sogar offen schwule Politiker. Dann hat sich dein Engagement ja wohl mehr als gelohnt.
Also ich denke, in Westeuropa sind wir da ganz gut aufgestellt. Aber wenn man so speziell guckt auf Schüler, also immer noch Coming Out von jungen Leuten, ist sicher immer noch schwer, sowohl für Lehrer wie für Schüler. Besonders wenn eben auch in den Klassen viele sind aus anderen Ländern, anderen religiösen Hintergründen. Da kann das schon immer noch grausam sein.
Wie war das bei dir zum Anfang? Du hast gesagt, du seist völlig offen gewesen und deshalb hättest du auch jetzt deine künstlerische Laufbahn so einschlagen können, wie du sie eingeschlagen hast.
Naja, ich habe das Glück gehabt, dass ich in den 60er Jahren angefangen habe, die ja doch so eine Aufbruchsstimmung waren, international auch, muss man sagen. Das war eine sehr spannende Zeit, eine Befreiung sozusagen von dem Muff der 50er Jahre, von den Konventionen. Und das hätte ich sehr wahrscheinlich im anderen System, ich war ja vorher bis zum 10. Lebensjahr in der DDR, wenn ich da hätte bleiben müssen, wäre das sicher anders gewesen. Oder wenn meine Eltern mich nicht geklaut hätten, also meine sogenannten Adoptiveltern aus Riga, aus Lettland, und ich da unter die russische Besatzung geraten wäre, unter Stalin, wäre mein Leben auch anders verlaufen.
Braunheim ist der Ort, in dem du groß geworden bist. Liebst du diesen Ort so oder hat er dich so geprägt, dass aus dem Holger dann ein Rosa von Braunheim wurde?
Nein, also das ist ja ein kleiner Vorort, ziemlich unbedeutend von Frankfurt. Und als ich jetzt den Film gemacht habe, Braunheim Memoirs über meine Jugend, habe ich herausgefunden im Stadtarchiv, dass es die Ritter von Braunheims gab. So eine popelige kleine Burg. Aber der erste Wolfram von Braunheim wurde dann Stadtkämmerer in Frankfurt und hat da sehr viel für das Stadtgeschehen beigetragen. Und das fand ich natürlich sehr lustig. Aber sonst war das kein besonderer Ort. Aber ich meine, da, wo man lebt, wo ich auch glücklich war, weil da waren viele, viel Natur, viele Felder, konnte ich meine Gedichte schreiben, meine ersten Erfahrungen machen. Das prägt natürlich.
In so einer ländlichen Umgebung ist die Sozialkontrolle natürlich auch sehr groß. Aber so als Homosexueller hast du dich da nicht gefühlt oder war ein ganz normaler Jugendlicher?
Ja, da war ich auch noch zu jung. Also das habe ich so am Rande ein bisschen mitgekriegt. Ein Freund hatte sich da oder ein älterer Bekannter hatte sich dann umgebracht. Man munkelte wegen Homosexualität. Ich hatte da in dem Sinne noch nicht so eine sexuelle Identität. Das kam erst so mit 19, dass ich in demselben Jahr einmal mit einem Jungen Sex hatte und dann auch einmal mit einem Mädchen. Ich fand beides unheimlich aufregend. Und erst in Berlin, als ich Anfang der 60er Jahre nach Berlin ging, da ging das dann los, dass ich natürlich ganz andere Leute kennenlernte und sehr wild und verrückt war. Und da sich das immer mehr rausstellte, dass ich mich eigentlich mehr in Jungs verliebe, in junge Männer als in Frauen. Und das war sehr spannend, aber gleichzeitig fühlte ich mich auch sehr, sehr allein, weil es doch wenig gab, die sich offen dazu bekannten. Und alles eine Heimlichkeit war, so Schlüsselbars, in denen man da nachts irgendwie klingeln musste. Und es war schon ein Versteckspiel. Und bis 69 war es kriminalisiert. Also wenn jemand mich angezeigt hätte, und das war in der Wohngemeinschaft, in der ich wohnte, jemand, der das androhte, hätte man mich verurteilen müssen von der Gesetzeslage her.
Du hast angefangen mit Literatur, mit der Malerei, Autodidakt und dann kam der Film. War das für dich zwangsläufig, dass man, wenn man Gedichte macht, irgendwann mal Filme macht? Was waren da so die Initialzündungen dafür, Filme jetzt auch im Stil zum Beispiel des amerikanischen Undergrounds zu machen, Ende der 60er Jahre?
Also Film fand ich erstmal eine minderwertige Kunst. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Idee kam, aber es war immer Literatur, von der ich sehr, die ich sehr liebte, besonders natürlich die Außenseiterliteratur, die französische Jean Genet, dann die amerikanische Beat Generation, Allen Ginsberg und dann William Stuart Burroughs mit seinen Romanen. Das war für mich also sehr, sehr aufregend. Dann auch die Malerei, die Popmalerei, die da anfing, das waren große Einflüsse. Aber 67 hatte mit Elfie Mieke schon so Mitte der 60er Jahre Fotoromane oder Fotogeschichten. Elfie hat fotografiert und ich habe sozusagen inszeniert meine interessanten Freunde. Und dann kriegte ich die Gelegenheit, in Frankfurt den ersten Kurzfilm zu machen, der dann vom hessischen Fernsehen gekauft wurde bei einem Festival, ich glaube in Mannheim. Und da kriegte ich 4.000 Mark damals, konnte den zweiten machen. Der zweite, Rosa Arbeiter auf Goldener Straße 68, wurde dann schon bekannt. Also da hatte ich dann auch wieder Fernsehen, dann kriegte ich eine Prämie. Filmprämie war auf dem Cover von der Zeitschrift Film und dann konnte ich einen dritten machen. 1970 habe ich dann 3 längere Filme machen können. Dann wurde ich auch sehr bekannt. Also es ging alles sehr schnell.
Der erste Film hieß Von Rosa von Braunheim. War da schon die Absicht, dass das dein Pseudonym wird?
Das hatte ich schon früher, Anfang der 60er Jahre, als ich auf die Hochschule für Bildende Künste in Berlin ging, durften wir als Studenten der Malerei nicht ausstellen. Und dann habe ich mir dieses Pseudonym gewählt und habe eine Ausstellung gemacht. So entstand das. Und es war auch schon so ein politisches Statement, Rosa als eine Erinnerung an den Rosa Winkel, den die Schwulen aufgezwungen bekamen im KZ. Und dann sicher auch so dieses Rosa von Braunheim erinnerte ein bisschen so eine ältere Dame, die Kitschliteratur verfasst, das fand ich halt witzig, was sich nachher wirklich manifestierte mit Lotti Huber, die ich viel später kennenlernte und die auch wirklich Kitschromane übersetzte. Und dieses Triviale habe ich immer sehr geliebt.
Das hat dich mit Werner Schröter verbunden, mit dem du zum Anfang zusammengearbeitet hast. Wo haben sich da zwei verwandte Seelen getroffen? Obwohl die ja sehr unterschiedliche Filme gemacht hat.
Genau, wir waren sehr unterschiedlich, weil Schröter sehr, sehr die Musik liebte, die Oper liebte, Callas liebte. Das interessierte mich gar nicht. Ich war je eher ja sozialer, politischer irgendwie engagiert. Und Werner so in den großen ätherischen, ästhetischen Welten. Mich interessierte die Ästhetik auch nicht so sehr, sondern mehr das Rohe. Ich war sehr beeinflusst vom deutschen Expressionismus, sowohl Literatur wie Malerei und auch Film. Und ich hatte den ersten Kurzfilm gemacht und hatte dann auf dem Festival in Knokke 1968 Werner Schröter kennengelernt, der damals so einen Katzenfilm gemacht hatte, mehr so Hobby, war dann auf die Münchner Filmhochschule gegangen, wo es ihm gar nicht gefiel, wo auch Wim Wenders war. Und ich hatte ihn nach Berlin gelockt und da habe ich ihn meinem ganzen ungewöhnlichen Freunde vorgestellt. Ich hatte da ein großes Interesse, in Anführungszeichen Superstars, um mich zu sammeln. Und die mich sehr inspirierten, wie gesagt, erst durch Fotosessions und dann eben Film. Und da hat er vieles auch übernommen. Ich glaube, das war für ihn hochinteressant, mit meinen Freunden zu arbeiten. Und ich half ihm dabei und er half mir wiederum bei meinen Filmen.
Dann kam das Jahr 1970. Insidern warst du bereits schon durch die Schwestern der Revolution, dass damit einmal was Neues war, dass jemand Homosexualität zum Thema gemacht hat, das auch sehr schräg gemacht hat, eben nicht jetzt sehr didaktisch, sondern einen wirklich, das hatte schon was und erinnerte an Andy Warhol und sowas. Das war mit einmal, kam die große weite Welt durch diese Filme, durch diesen Film vor allen Dingen hierher. Dann 1970 der große Knall mit nicht der Homosexuell ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
Und die Bettwurst, ne? Das war alles im selben Jahr. Und da war zuerst die Bettwurst, die dann eine richtig ganz schnell eine Kultgemeinde fand. Nicht der Homosexuelle wurde ja nur vom WDR dann ausgestrahlt und dann nach 3 Jahren, nach Presseprotesten, dann bundesweit immer mit Diskussionen. Aber BR hat sich dann ausgeschaltet. Durch diesen Skandal wurde ich dann sehr bekannt.
Die Bettwurst ist nun was ganz anderes. Das ist eine Art des Filmemachens, die man bisher nicht kannte, indem man einfach ja eine Burleske wo es eigentlich um ganz tragische Dinge geht, um eine sehr schwierige Beziehung. Das Ganze aber mit so einem Touch des Trivialen, ohne die Hauptdarsteller zu denunzieren. Das sind nun zwei völlig andere Welten, der Dokumentarfilm oder fiktionale Dokumentarfilm, der Homosexuelle ist pervers, und die Bettwurst. Aus welchem Spannungsfeld hast du da geschöpft?
Naja, wie ich schon sagte, ich hatte so eine Reihe von Superstars um mich, die selber ihre Kostüme machten, die sehr fantasievoll waren. Wir gingen zusammen aus und wie gesagt, es entstanden dann auch Fotos. Und dazu gehörte eben auch Dietmar Kracht, ein Stricher aus Mannheim mit einem starken Mannheimer Akzent, der große Liebe für den Film hatte und auch alle Stars kannte. Und das hat mich fasziniert. Und den habe ich zusammengebracht mit meiner Tante Luzi, die aus Polen kam, in Kiel wohnte und war begeistert von dem, wie die miteinander geredet haben, wie selbstbewusst die auch waren und völlig anders als alle anderen, also wirklich Unikate. Und da brauchte ich einfach nur zugucken. Ich brauchte nur die Kamera aufstellen und vielleicht eine triviale Liebesgeschichte inszenieren. Aber das, was sie an Dialogen boten oder so, war wunderbar. Also es war eine Parodie sozusagen auf konventionelle Liebesfilme, der Film ist ja ein Kultfilm geworden bis heute und die Liebesszene eben dann, wenn Luzi da mit schriller Stimme und völlig emotionslos immer krisch, ich liebe dich, Dietmar, ich liebe dich, und Dietmar dann antwortet, ich liebe deine Haare, obwohl sie eine Perücke hatte, und ich liebe dich über alles, das war natürlich sensationell und das hat bislang damals niemand gewagt. Also ich meine, das, was vielleicht dann 40 Jahre später Stefan Raab versucht hat oder so. Das war da alles vorweggenommen. Und es zeigte das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe von diesen ungewöhnlichen Leuten, Luzi und Dietmar, die oft verlacht wurden im bürgerlichen Leben, aber die sich darum überhaupt nicht kümmerten. Meine Tante Luzi sagte immer, was gehen mich die anderen an? Hauptsache, ich bin glücklich. Also wenn ich ein schrilles Kleid habe oder eine schrille Frisur oder weiß nicht was, oder ihre Tapeten schrill und bunt, das war ihr Geschmack, zu dem hat sie gestanden. Und das hat mich, dieses Selbstbewusstsein hat mich fasziniert und über den Film das auch ein größeres Publikum zu bringen. Und da plötzlich gab es viele, die das verehrten, die dieses Selbstbewusstsein nicht hatten.
Die auch dich verehrten, weil du mit einmal was dargestellt hast, was es so bisher auch in der Filmszene nicht gab, vor allen Dingen in diesem etwas drögen jungen deutschen Film dieser Zeit, wo es vielleicht noch den Fassbinder gab, der dann eher so ins Pathologische ging und eher bemitleidet wurde. Aber du hast so eine Lust, auch die Lust des Filmemachens und die Lust am Leben und auch die Lust an der Homosexualität gelebt. War das jetzt eine bewusste Inszenierung für die Öffentlichkeit, weil du gemerkt hast, das bringt schon Aufmerksamkeit?
Nein, also nicht der Homosexuelle entstand sicher aus dem Leid und aus der Wut der 60er Jahre, in der ich lebte und eben mich ziemlich allein fühlte. Es gab da keine selbstbewussten Schwulen, die es wagten, sich öffentlich zu machen. Es gab da keine politische Bewegung, außer vielleicht anonyme Geschichten oder Verbände. Und das hat mich sehr wütend gemacht. Also ich wollte raus sichtbar sein, andere auffordern, dass wir miteinander, dass da eine Gemeinschaft entsteht, eine Selbstverständlichkeit entsteht und auch vielleicht auch ein gewisser, in Anführungsstrichen, Stolz. Ich meine, dass wir anders sind und dass wir der Gesellschaft auch was zu bieten haben und dass die schwule Subkultur eben auch kulturell unheimlich interessant ist. Und das alles fand sich nicht. Es gab hier in dem Sinne keine schwulen Studentenverbände, sondern du hast dann Sex gehabt mit irgendjemand, der überhaupt nicht deine Interessen geteilt hat. Und aus dieser Not heraus sozusagen habe ich den Film gemacht, um ja auch andere aufzufordern. Ich möchte andere kennenlernen. Ich möchte mit anderen eine Gemeinschaft bilden und mit denen was zu machen. Und wir haben dann nach dem Film im Sommer 71 bei der Berlinale im Forum des jungen Films haben wir aufgefordert, eine Gruppe zu gründen. Das war die Homosexuelle Aktion West-Berlin. Und das waren erstmal vereinzelt sehr schüchterne linke Studenten, die sich in den linken anderen Gruppen überhaupt nicht wohlfühlten, weil sie da genauso als Schwule diskriminiert wurden. Und dann haben wir über 50 Schwulengruppen mit dem Film überall in Westdeutschland gegründet. Und dann 73 bei der Fernsehausstrahlung haben sich dann auch einige in der DDR im Museum von Charlotte von Mahlsdorf zusammengefunden. Die wurden aber sehr schnell von der Stasi dann mundtot gemacht.
Jetzt hat dieser Film dir nicht nur Freunde eingebracht, auch in der homosexuellen Szene. Es gab ganz viel Kritik, gerade aus homosexuellen Kreisen, die gesagt haben, so doch nicht und so schrill wollen wir uns jetzt nicht darstellen. War das auch ein Ausdruck dieser Verunsicherung?
Naja, also viele hatten Angst, also wenn du uns so darstellst, ich meine, dann kommen wir wieder ins KZ, dann werden wir vergast und so sind wir eigentlich nicht. Es war ja, um das zu erklären, es war ja eine Kritik an schwuler Subkultur, die extrem spießig, kleinbürgerlich war, total unpolitisch und flüchtete in so eine Traumwelt, weil das war noch die Welt, in der alles in Ordnung war, also so Kitschfantasien. Man verehrte große Diven, mit denen man sich identifizieren konnte oder so. Und das alles habe ich ziemlich kritisiert und habe gesagt, ihr müsst sichtbar sein, ihr müsst offen sein, ihr müsst es euren Eltern sagen, ihr müsst am Arbeitsplatz das sagen und ihr müsst versuchen, was zu ändern, für eure eigenen Interessen einzutreten. Und diese Kritik wurde mir natürlich sehr übel genommen. Wie gesagt, es gab nur eine kleine Gruppe, die das anders sah, aber es war erstmal ein Anfang. Und dann nach ein paar Jahren war das eine große Bewegung geworden und dann wurde es auch kommerzieller. Ich meine, dass Leute dann mit Homosexualität auch Geld verdient haben, ob das Barbesitzer war, Saunabesitzer, aber es gab auch alternative Buchverlage und so weiter. Da hat sich dann sehr schnell viel getan und in den 80er Jahren kam dann leider AIDS, wo ich dann auch sehr aktiv war mit Filmen, mit der Aufklärung und wieder alles so in Frage gestellt wurde.
Interessant ist natürlich bei dir, dass du einen Spagat wagst von Anfang an. Einerseits als Chronist der Zeit, ich erinnere an einen Film über Marianne Rosenberg, die damals ein relativ bekannter Star war, und andererseits dann aber auch relativ provokante Dinge wie Armee der Liebenden, wo man also schon sehr tolerant sein musste in dieser Zeit, um diesen Film nicht sich mit Grausen davon abzuwenden. Diese unglaubliche Kreativität bei dir, woher schöpfst du?
Also meine Mutter war 94 im Jahre 2000, als sie mir sagte, ich bin nicht deine Mutter, du bist nicht mein Sohn, und habe dann rausgekriegt nach langen Recherchen, habe ja darüber einen Film gemacht, meine Mütter, dass ich im Gefängnis geboren bin in Riga Ende 1942 und dass meine Mutter ein Jahr nach dem Kriegsende ermordet wurde in der Psychiatrie in Wittenau in Berlin von denselben Ärzten der Euthanasie, die alle da noch tätig waren. Diese sogenannte Verrücktheit meiner Mutter, die man ja jetzt nicht mehr nachweisen kann, weil damit war man sehr schnell damals mit den Urteilen. Diese Verrücktheit hätte ich ja jetzt so rein, also erben können und hätte mich vielleicht mundtot machen können. Insofern ist diese Verrücktheit, konnte ich umwandeln in Kreativität. Das ist vielleicht, also stelle ich mir vor, so ein Grund, warum ich sehr provokativ war, warum ich sehr viel gewagt habe. Und das ist bis heute eigentlich so geblieben, dass ich inzwischen 150 Filme gemacht habe und inzwischen natürlich auch gelernt habe, wie toll es ist, dass ich arbeiten darf, dass ich immer arbeiten durfte und immer auch Redakteure fand, im Fernsehen Förderungen fand, die das möglich machten, und dass ich so einer der produktivsten, auch zum Thema Homosexualität, produktivsten Filmer war weltweit. Das ist ja sozusagen nicht nur mir zu schulden, sondern auch denen, die mir die Gelegenheit gegeben haben, das zu machen.
Wollte ich gerade darauf ansprechen, diese internationale Bekanntheit, es gibt wenig deutsche Filmemacher, die internationalen Ruf haben, du gehörst dazu, also musst du doch auch international einer der Pioniere gewesen sein, die neue Formen des filmischen Ausdrucks, jetzt nicht nur in Sachen Homosexualität, sondern von Lebensqualität, von Lebenskultur auch. Wie siehst du das selber, wie erlebst du, wie hast du das erlebt?
Also mit dem Film Nicht der Homosexuelle bin ich dann weltweit eingeladen worden und ich erinnere mich, dass ich 71 dann in New York war und da natürlich das auch sehr, sehr kontrovers aufgenommen war. Da waren schon die ersten größeren Anfänge von Schwulenbewegungen da und es gab da auch linke Gruppen und auch sehr konservative Gruppen, und im Museum of Modern Art und dann im Gay Firehouse, dem Zentrum der Bewegung, gab es Aufführungen, da gibt es auch Dokumentationen, wie wild das diskutiert wurde, mit einer unheimlichen Leidenschaft. Leidenschaft für und wieder. Und ich habe dann, New York war dann meine große Liebe. Also da waren so viele, die aus dem amerikanischen Underground-Film, da war ja eben nicht nur Andy Warhol, sondern da waren die Kutscher Brothers, da war Markopoulos, da war Jack Smith und so weiter, die mich alle fasziniert haben. Das war nicht nur Film, sondern das war auch Theater. Eine wunderbare Atmosphäre in New York, und ich habe mich entschlossen, dort länger zu bleiben und habe da bis die 70er Jahre sehr viel Filme gemacht und dann nachher in 80er Jahren die ganze AIDS-Bewegung dokumentiert und dann auch nochmal bis 95 einen Film über Transgender gemacht, Transsexualität, Transvestiten. Und dann bin ich dann weggegangen und habe noch vor 3 Jahren New York Memories gedreht. Aber diese Zeit in New York war sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe das natürlich nur machen können mit deutschem Geld, dass ich Aufträge dann kriegte in Deutschland und New York drehen konnte, denn in Amerika hätte ich keine Karriere machen können. Das lag einfach an den spießigen Fernsehanstalten und auch an, dass da die Filme nicht kommerziell war. Also das, was man hier als Kultur und Kunst gefördert hat, wurde da überhaupt nicht gefördert. Insofern hatte ich mir einen kleinen Namen gemacht im Kunstbereich, konnte in Amerika auch viele Retrospektiven in die Kunstkinos gehen und kriegte auch sehr viel Kritiken. Das war eine sehr, sehr anregende, sehr schöne Zeit.
Du warst mit Ein Virus kennt keine Moral 1985 der erste Filmemacher, der sich mit AIDS beschäftigt hat. Warum warst du da so einer der Rufer in der Wüste?
Also AIDS kam ja zum ersten Mal 1981 in die Presse, in der New York Times, wo man von sogenannter Krankheit, die nur Schwule betrifft bislang oder so, redete, und das wurde erstmal überhaupt nicht ernst genommen, also in Deutschland sowieso nicht. 83 war dann schon, also in Deutschland hatte man dann Titelblätter im Stern und im Spiegel und so weiter, da war eine große Aufmerksamkeit, und ich war sehr alarmiert als jemand, der nun die Schwulenbewegung mit initiiert hatte. Ich fühlte eine große Verantwortung und bin dann nach Amerika, wo das Sterben schon sehr groß war, und habe da sehr viel mitgebracht an Safer Sex Konzepten, also von Leuten, die eben Programme entwickelten, um den Schwulen klarzumachen, ihr müsst Kondome benutzen, ihr müsst vorsichtig sein. Und damals wusste man ja noch nichts, was der Auslöser war. Und insofern habe ich dann diesen Film gemacht, Ein Virus kennt keine Moral, ganz bewusst eine Komödie, um sozusagen auch Publikum zu bekommen und erstmal auf witzige Art. Das entstand aus einer Improvisation mit Darstellern, um dann aber gleichzeitig, wir haben den Film dann auch immer mit Diskussionen gezeigt, darauf aufmerksam zu machen, ihr müsst vorsichtig sein. Und das geht ganz schnell. Während die Linke in Deutschland mich da ausgelacht haben, haben gesagt, ja, wir müssen es erstmal psychisch drauf einstellen und mit Therapien, und die wollen uns ja die Homosexualität ganz verbieten. Und ich sage, es ist ein Virus und der kann innerhalb von Sekunden töten. Also das heißt, damals war es noch eine tödliche Krankheit. Und das war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Also diese Aufklärung, die ich fast 10 Jahre gemacht habe, da kriegte ich sehr viel Häme, und das hat sehr viel Kraft gekostet, denn gleichzeitig fing auch in Deutschland das Sterben an.
Interessant ist ja auch, oder bemerkenswert ist ja auch, dass du diese Krankheit nicht bekommen hast. Werner Schröter ist zum Beispiel dran gestorben, viele andere auch.
Nee, Schröter glaube ich nicht. Ne?
Letztlich auch, glaube ich, oder Krebs war es.
Es war Krebs, ja. Es war Krebs, ja. Ich weiß nicht, dass er infiziert war. Er hat ja sehr viel gesoffen, sehr viel getrunken und so, und dann hat er Krebs bekommen. Nein, es hat ja viele, viele betroffen, und besonders natürlich in New York meine kreativen Freunde, viele, viele Künstler. Und da habe ich ja dann auch diese Filme gemacht, Schweigen gleich Tod, über Künstler und im Kampf gegen AIDS, und dann eben positiv von die politische Bewegung in Amerika und besonders New York. Im Kampf gegen AIDS. Das war mir sehr wichtig, bis ich dann das Outing, das war Anfang der 90er Jahre, gemacht habe. Dieses ungeheure Sterben, das da war im Zeichen von AIDS, gab es in Amerika schon Leute, die sagten, wir brauchen prominente Unterstützer. Denn der Ruf war gleichzeitig, also hier in Deutschland, auch in Bayern, von einem Herrn Gauweiler, der uns in Lager stecken wollte oder so. Ich sagte, wir brauchen prominente Unterstützer, und habe dann mehrere Leute geoutet als Schwulen geoutet, um zu sagen, das war sicher unanständig, dieses Outing, aber gleichzeitig eine Sache, ein Steinwurf, um Aufmerksamkeit zu fordern. Und das ist für mich natürlich persönlich ein Schuss nach hinten, weil die ganze Nation hasste mich und ich konnte dann politisch auch nicht weiterarbeiten und auch die Fernsehanstalten riefen dazu auf, mich zu boykottieren. Aber selbst die Betroffenen, in dem Fall Habe Kerkeling und Biolek, haben dann später gesagt, das war eigentlich für sie persönlich sehr gut, dass sie freier danach leben konnten. Ihnen ist das nichts Negatives passiert. Und ich glaube, das Outing hat eine Sache bewirkt, dass der Journalismus sich geändert hat. Vorher war es halt üblich, du konntest nichts über Schwule oder Lesben schreiben, ohne es zu problematisieren. Also zu sagen, da ist ein Verbrechen oder da ist was psychologisch, was ganz Schwieriges oder so. Und nach dem Outing hat dann auch die Presse gemerkt, ja, ich meine, jetzt ist noch die Krankheit AIDS, die also eine Minderheit bedroht und plötzlich wurden Schwule hoffähig, also auch in Klatschspalten konnte jemand mit seinem Partner auftreten, ohne dass man das kommentiert hat, negativ oder positiv. Und das war doch eine große, große Veränderung und darauf bin ich auch stolz, dass dieser Steinwurf zwar mir erstmal geschadet hat, aber dann doch letztendlich was gebracht hat. So sehen das heute auch viele. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dann doch weitermachen konnte und weiter arbeiten konnte. Und ja, so bin ich immer noch, jetzt mit fast 73 immer noch da, kann Leute ärgern. Und mein neuester Film Härte ist jetzt gerade in die Kinos gekommen und wieder ein sehr kontroverses, wichtiges Thema.
Zur Härte kommen wir noch. Jetzt erstmal noch einfach ein weiterer Punkt, der allgemein verstört hat. Von AIDS zu Tod ist es nicht weit. Aber über den Tod Filme zu machen, auch unkonventionelle Filme zu machen, das hat die Öffentlichkeit genauso verstört, von dir solche Filme zu bekommen, wie dein Outing im Fernsehen, wo du Prominente eben bezeichnet hast, die homosexuell sind. War das für dich einfach ein konsequenter Schritt, dich mit dem Tod und auch darüber hinaus, also auch fast gar zur Nekrophilie hin, dich damit zu beschäftigen?
Ja, der Film heißt Todesmagazin oder Wie werde ich ein Blumentopf? Und ich meine, da merkt man schon am Titel, dass er mit sehr viel Humor gemacht ist. Wir haben Todesrituale, es war damals für ZDF kleine Fernsehspiel geplant, sind durch die ganze Welt gefahren, haben Todesrituale gefilmt, aber gleichzeitig auch lustige Sachen, ein Beerdigungsinstitut, das die Asche in Blumentöpfe je nach Wahl tat. Es gab in New York eine Zeitschrift, die Todesmagazin, die Hitparade der 10 tödlichsten Krankheiten nannte. Und diese Mischung mit Humor war sehr verstörend, denn man kannte also nur, im Zusammenhang mit dem Tod durfte man nur irgendwie tapfere an AIDS sterbende Frauen oder Männer zeigen, die das mit Bravour meisterten, diese Krankheit, und man mit Mitleid reagierte. Ich habe sehr viel Variationen vom Tod gezeigt und zum Beispiel aus dem ZDF, aus den Nachrichten einfach nur die Stellen zusammengeschnitten, ob das Verkehrsunfallen war oder irgendeine Erschießung in Vietnam oder diese grausame Sachen, habe die mit Punkmusik unterlegt und da hat der Techniker, der das prüfen sollte, technisch hat er die Arbeit niedergelegt und sagt, so eine Schweinerei macht er nicht. Das ging dann schnell zum Intendanten. Der Film wurde verboten, ist bis heute nie ausgestrahlt worden und der damalige Fernsehchef, Spielchef vom ZDF musste auf das Festival nach Locarno reisen, wo er mir dann gestattet hat, den Film im Kino zu zeigen, also auf dem Festival, der dann nachher auch in die Kinos kam. Das war natürlich ein Riesenpresseding auch. Weil er erstmal nur fürs Fernsehen geplant war und die den nicht sendeten. Da, wie gesagt, da sind 5 Intendanten dann gestorben drüber, bis dann ich dann wieder Arbeit kriegte beim ZDF.
Interessant ist natürlich auch dein Verhältnis zu Frauen, zu prominenten Frauen, zum Beispiel Evelyn Könnecke, die Tochter des berühmten Komponisten Könnecke. Was fasziniert dich, oder dann natürlich Lotti Huber und andere, was fasziniert dich an solchen doch sehr exzessiv lebenden Frauen?
Also vielleicht ist es auch so eine Muttergeschichte, nicht? Meine Adoptivmutter oder so war sehr sehr bürgerlich und ich habe mir dann immer gesucht, mehr offene, tolerante, exzentrische, ältere Frauen und die ich dann sehr verehrt habe, vielleicht mich auch mit denen identifiziert habe. Vielleicht war es auch eine gewisse Erotik oder so da. Das war nicht so ein Interesse an jüngeren Frauen, sondern an Mütterfiguren, die tolerant waren. Und ich hatte eher Angst vor Männern, so Macho-Männer, Fußball und Bier trinken und weiß nicht was, und wo so eine große Aggressivität gegen Homosexualität da war. Bei diesen älteren Frauen, diesen Toleranten, spürte ich mehr in Schutz und auch Liebe zu mir als Außenseiter. Und Evelyn Künicke war ja eine sehr verrückte Sängerin, die ich kennenlernte und die mich gleich ins Herz schloss und ich dann auch einen Film über sie gemacht habe. Lotti Huber war bekannt als Statistin, wurde Königin der Statisten genannt in Berlin, mit einem ungeheuren Humor, und in die habe ich mich gleich verliebt und habe dann den Film Unsere Leichen leben noch gemacht, Anfang der 80er Jahre, der auch kommerziell ein Erfolg war, und habe dann 10 Jahre lang mit ihr gearbeitet, und das war eine der kreativsten, wunderbarsten Freundschaften meines Lebens.
Auch einen der kreativsten und vielleicht auch schönsten Filme, die du gemacht hast, Anita, Tänze des Lasters mit Lotti Huber, die nun wirklich rein optisch keine Ähnlichkeit mit Anita Berben, der großartigen Tänzerin der ausgehenden 20er Jahre. Ist sowas dann wirklich in Zusammenarbeit mit so einer enormen Persönlichkeit wie Lotti Huber entstanden?
Ja, also ich entdeckte die Biografie von Anita Berber, einer Nackttänzerin in der Weimarer Republik, die sehr provokativ war, Kokain nahm, Gedichte schrieb und die dann vertanzte und so. Eine Legende, die man vergessen hatte und die wieder sozusagen entdeckt wurde. Und ich dachte, darüber muss ich einen Film machen. Und dann dachte ich, wie kann ich meine ältere, etwas füllige Freundin Lotti Huber in so einen Film bringen, und habe mir überlegt, was wäre, wenn diese Anita Berber, die schon mit 29 Jahren gestorben ist, wiederbeleben. Also sie hat heimlich weitergelebt und ist nun in dem neuen Berlin, zieht sie sich auf den Kurfürstendamm aus, die Polizei kommt, sperrt sie in die Irrenanstalt, und dort behauptet sie, diese Nackttänzerin zu sein, und verwechselt alle Patienten und auch Pfleger und Ärzte mit ihrem Leben in den 20er Jahren. Es war so eine schwarz-weiß Rahmenhandlung mit Ton, und alle die Rückblicke waren in Farbe und Stummfilm gehalten. Und so habe ich die Lotti Huber sozusagen in diesen Film gekriegt, und damit sind wir auch getourt, waren auf Festivals in New York, wo ich dann mit ihr entwickelt habe, eine Personality-Show, die sie bis zu ihrem Tod dann auch gemacht hat. Und ich vermisse sie sehr.
Dann ist natürlich die Dame aus Ost-Berlin, über die du auch einen Film gemacht hast, in derselben Richtung, eine hochfaszinierende Mann-Frau. Ist das dann praktisch deine Verbeugung vor der Wende gewesen?
Ja, also Charlotte von Mahlsdorf, ein Transvestit aus der DDR, der das Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf gegründet hat, trotz aller Widerstände in der DDR, weil Privatmuseen waren da nicht sehr angesehen. Und auch ihre Neigung zu Frauenkleidern war da sehr problematisch. Sie konnte ein Jahr vor der Wende schon nach West-Berlin, sodass ich sie da kennengelernt habe, fasziniert war von ihr. Und dann beschlossen habe, ich würde gern einen Film über ihr Leben machen, was ich dann Anfang der 90er gemacht habe, die Finanzierung bekam. Und das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und Charlotte hat dann auch ihre Memoiren geschrieben, genauso auch wie Lotti Huber. Das waren dann Bestseller. Und ich habe immer versucht, Außenseiter, also Menschen, über die man erstmal lacht. Lotti Huber wurde verlacht. Die wurde dann, da wurden so Sprüche von der Presse losgelassen. Kafka hat einen Affen zu Menschen gemacht und Rosa macht's umgekehrt. Oder das ist ein Kalb mit zwei Köpfen. Bis sie dann Lotti Huber einer beliebtesten Talkshow-Entertainerin im deutschen Fernsehen wurde und hoch geschätzt wurde. Charlotte von Mahlsdorf ebenso, die sich mehr identifizierte mit einer Putzfrau des 19. Jahrhunderts, die diese Gründerzeitmöbel eben liebte und eben nicht der Glamour-Transvestit sein wollte. Und das fanden einige doch ein bisschen abartig. Und dann sie in dem Film zu präsentieren als jemand, der unheimlich viel über Kunstgeschichte weiß. Unheimlich kluge, interessante, milde, sanfte, zauberhafte Frau. Das hat mir immer Spaß gemacht, dieses Image umzudrehen in den Filmen.
überhaupt mit Menschen umzugehen, scheint dir ganz besonders zu liegen. Menschen zu Leistungen zu bringen, die sie per se so nicht haben. Fällt dir das leicht, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu inspirieren?
Also ich liebe Menschen. Ich meine, das ist so eine Grundvoraussetzung. Also wenn selbst mein Freund, der findet dann meine Schlangen, die ich zu Hause habe, doof. Oder er findet Stofftiere blöd, obwohl wir die lieben. Das ärgert mich schon. Also das sind für mich ist jeder klug, interessant, hat seine eigene Biografie und ich verneige mich vor jedem lebenden Wesen sozusagen. Und wenn du, ich frage ja nun sehr, sehr gerne Leute aus und innerhalb von kürzester Zeit erzählen die mir ihr Leben und dann staune ich immer, wie großartig das ist. Und es gibt für mich niemand, der dumm ist. Ich bin ja selbst, man hat mich für dumm gehalten in der Kindheit, weil ich zu verträumt war. Bin dreimal sitzen geblieben, habe noch nicht mal die mittlere Reife. Insofern ist für mich das kein Kriterium, ob man jetzt studiert hat und ob man in gewisser Weise eine konventionelle Intelligenz entwickelt hat, sondern jeder hat eine andere Biografie. Ich habe, als ich Professor war, erstaunlicherweise, wie gesagt, mit meinem schulischen Hintergrund Regie unterrichtet habe, habe ich Elternabende gemacht. Und dann kamen die Studenten mit ihren Eltern an und ich habe ihnen immer klar gemacht, da wo ihr herkommt, selbst das piefigste Dorf, da habt ihr zum ersten Mal intensiv geliebt, habt ihr gehasst. Und das sind so intensive Gefühle, die werdet ihr ein Leben lang nicht vergessen und daraus könnt ihr schöpfen. Und die Eltern wird man nie vergessen. Und selbst wenn man sich so gestritten hat mit denen, das sind Dinge, aus denen man schöpfen wird später in seinen Filmen. Und hab ihnen klar gemacht, wie wichtig das ist, das zu schätzen. Und das war unheimlich rührend, diese Begegnung sozusagen dieser Familien, die auch aufeinander stolz waren, ob sie sowohl vielleicht die Eltern geschimpft haben, Künstler darfst du nicht werden oder so. Aber dann haben sie es geschafft in die Hochschule und kamen da mit einem Stolz. Das war so berührend, das war toll.
Rätselhaft ist für mich auch, was anderen Menschen nicht gelingt, gelingt dir. Lange Zeit hieß es immer bei der Eröffnung der Berlinale, wo ist Rosa? Und Rosa war dann auch immer da, in immer einem möglichst ungewöhnlichen Kostüm, mal mit großer Perücke, mal mit einem wunderbaren Hut. Bei anderen, das ist nachgemacht worden, findet man das immer ein bisschen peinlich und denkt, na gut, muss ich wohl in den Vordergrund bringen. Bei dir war das so selbstverständlich oder bei dir ist das alles so selbstverständlich. Machst du das einfach auch selbstverständlich?
Nun muss man dazu sagen, ich meine, auf solchen Veranstaltungen sehen die Männer ja alle wie Pinguine aus, ne, gleich. Die haben wenig Möglichkeit, während Frauen natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, sich zu zeigen, Gefühle zu zeigen, das auch auszudrücken in Abendkleidern und Garderobe. Und da freut man sich drüber. Und ich freue mich, diese feminine Seite von mir auch zu zeigen. Und das habe ich so durchgesetzt, dass die Leute dann sagen, also wenn ich nicht da bin, dann vermissen sie was. Und ich war ja auf der Berlinale, ich glaube, der am meisten eingeladen wurde, ich glaube 25 Mal, habe ich dort Filme zeigen dürfen. Zuletzt eben Härte, jetzt in der letzten Berlinale und großes Glück gehabt, dass der Film so gut ankam. Und dann habe ich mir jetzt inzwischen eine Schneiderin zugelegt, die mir dann wunderbare Kostüme macht. Und ja, das kommt eigentlich gut an. Also ich habe Spaß dabei. Meinem Freund ist es manchmal ein bisschen peinlich, weil er vielleicht konventioneller ist, aber inzwischen hat er sich auch dran gewöhnt.
Inzwischen macht die Schneiderin aber sehr schicke Fracks und so, also meistens in Rot und irgendwelchen interessanten Farben, aber es ist nicht mehr ganz so schrill wie seinerzeit. Bist du gesetzter geworden?
Ja, bestimmt. Also ich bin, im Alter wird man natürlich, hat man eine andere Einstellung. Ich meine, sicher das Provokative, so wie das Outing oder so, würde ich jetzt nicht mehr machen. Also gut, ich meine, meine Mutter hat ja zwei Weltkriege erlebt und hat dann immer gesagt, ich wäre der Dritte. Und ich bin verschont von dem Weltkrieg. Ich meine, ich war 2, 3 als 45 und habe das nicht mitbekommen. Ich kann mich noch an die Ruinen in Berlin erinnern, durch die ich gegangen bin. Aber als Kind bin ich da glücklich aufgewachsen und bis jetzt bin ich verschont in unserer Region von Kriegen. Und es ist natürlich erschreckend, was um uns herum passiert, wie gewalttätig das alles wieder wird. Aber dieses große Glück, in einer friedlichen Zeit aufzuwachsen, mich das zu machen, was mir Spaß macht, andere ärgern zu dürfen, sozusagen in einer Demokratie zu sein, die das erlaubt, auch das Kritische, das Provozierende, das ist doch ein großes, großes Glück.
Dem kann ich nur beipflichten. Wir sind dieselbe Generation. Mir ist es nicht anders ergangen. Und man kann da wirklich nur dankbar sein. Jetzt wollte ich doch noch mal dich nach Härte fragen. Der Film hat ja schon den Titel, der, so denke ich, ein neues Kapitel in deiner Filmografie aufschlägt. Es geht nicht um Homosexuelle. Es geht um etwas, was weit darüber hinausgeht, um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es geht um Misshandlung. Das ist neu, dass du dich auf diesem Terrain bewegst, dass du darüber einen Film machst. Was hat dich dazu bewogen?
Ja, es ist der Missbrauch von, man weiß ja viel über Väter und Töchter oder auch Väter und Jungs, aber wenig, dass Mütter auch missbrauchen. Und das an dem Fall Andreas Marquardt habe ich das eben kennengelernt. Und das hat mich natürlich auch sehr bewegt und schockiert. Und was wir inzwischen eben wissen, dass Missbrauch eben ein ganzes Leben zerstören kann und ein ganzes Leben, dass man das mit sich trägt. Und das haben wir in den 70er Jahren, haben wir das einfach ignoriert. Wir dachten, sexuelle Befreiung von Kindern und das ist alles toll, was immer, die sollen viel kennenlernen. Und wir haben einfach nicht begriffen, dass das ein unheimliches Gefälle ist von Abhängigkeiten und Machtmissbrauch, wenn ein Erwachsener mit einem Kind Sex hat. Und ich habe Gott sei Dank nicht die Neigung, aber es ist ein ganz, ganz großes Unglück, wenn man diese Neigung hat. Und das war ja lange Zeit üblich, dass die Päderasten, Pädophilen das mit Stolz trugen und sagen, wir wollen auch anerkannt werden. Und das hat man inzwischen erkannt, wie furchtbar das ist. Also, dass die Kinder dankbar sein müssen, die vielleicht auch aus proletarischen, schwierigen Verhältnissen kommen, dass da jemand kommt, der nett zu ihnen ist, ihnen Pornofilme zeigt und ihnen erlaubt zu trinken und Drogen zu nehmen. Aber dafür müssen sie den Preis zahlen, dass sie dann hinhalten müssen. Und vor allen Dingen, dass da eine frühe Sexualität geweckt wird, die dann wirklich zerstört. Und das habe ich wirklich auch im nahen Bekanntenkreis erfahren, wie schrecklich das ist, diese Auswirkungen. Und jetzt in diesem Fall eben auch durch die Mütter ist das nochmal viel perfider, weil die Außenwelt das ja gar nicht begreift und vielleicht auch gar nicht beobachtet. Also Andreas Marquardt, der eben mit seiner Mutter bis zum 13. Lebensjahr im selben Bett schlief und die Großeltern im anderen Zimmer, wären sehr wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass da was passiert. Und er selber fand das ja zuerst interessant und dann kam der Ekel und dann versuchte die Mutter ihn eben zu zwingen und mit Erpressung und Drohung, wie das ja bei Missbrauch immer üblich ist, dass er da fortsetzen muss und hat die ganzen Freundinnen vergrault, die ersten. Und das hat entscheidend sein Frauenbild geprägt.
Du definierst dich auch immer wieder neu. Es gibt immer wieder Phasen oder Punkte in deiner Filmografie, aber auch in deiner Biografie, wo du Bilanz ziehst, sei es in Buchform, sei es in Filmen. Es gibt also relativ früh schon Filme, wo Rosa von Braunheim über sich selber nachdenkt. Dann gibt es zu deinem 50. eine dicke Autobiografie. Dann gibt es zwischendurch immer wieder quasi autobiografische Filme. Wie wichtig ist das für dich? Ich denke, es ist sehr wichtig für dich, immer mal wieder innezuhalten und auf das zu schauen, was du machst.
Also ich schöpfe sehr aus dem Autobiografischen. Ich meine, das, was ich persönlich erlebe, ich führe ausführlich Tagebuch, einmal im Internet für mich auch und dann auch handschriftlich, das ist für mich sehr wichtig, denn diese Erlebnisse gehören ja mir, die sind einmalig. Ich meine, auch wenn ich jetzt die Kinotour mache und komme also in die verschiedensten Städte und weiß nicht, in Düsseldorf lebe ich in einem Hotel, das im Hauptbahnhof ist und dann kommst du raus und siehst diese vielen Menschen im Hauptbahnhof und wie faszinierend das ist. Also wenn du da länger dich aufhältst, was du da alles beobachtest, großartig. Und auch der Unterschied von Düsseldorf nach Köln, nach München und jetzt in Stuttgart, faszinierend. Ich meine, und das möchte ich natürlich irgendwie festhalten in meinen Gedanken, in meinen Erlebnissen. Das ist ja das, was ich habe und dann kann es natürlich immer wieder einfließen in neue Filme, in neue Ideen. Jeden Tag und jedes Erlebnis ist für mich auch wieder eine Anregung für einen neuen Film. Insofern sprudle ich nur so vor Ideen, habe meistens 10, 20 Filmideen gleichzeitig, wo jeden Tag neue dazukommen, die ich dann auch zum Teil entwickle, anbiete und dann kommt es natürlich drauf an, was jetzt von Fernsehen oder Förderung akzeptiert wird. Oder ich mache es auch unabhängig. Also Filme wie Hitler und Jesus, eine Liebesgeschichte, der im letzten Filmfestival in Hof lief, ist ein Film, den ich persönlich sehr mag. Du magst ihn nicht, aber ich persönlich bin stolz, habe den unabhängig produziert, wie viele andere Filme auch, sozusagen als dass ich einfach mir die Freiheit nehme, auch wenn keine Finanzierung da ist, Improvisationsfilme zu machen, so wie ich eben auch Gedichte schreibe oder wie ich male.
Alter ist kein Problem.
Also mal fühle ich, also als ich 70 wurde vor 2 Jahren, dachte ich, eigentlich bin ich erst 7. Also ich habe mich so kindlich gefühlt, dass ich gleichzeitig natürlich da keine große Zukunft habe, schon rein zeitmäßig. Das stört mich auch nicht. Also ich finde es natürlich wunderbar, auch wenn es vorbei ist. Also obwohl ich nicht religiös bin, aber jeder wünscht sich natürlich, so wie meine Mutter, meine Adoptivmutter mit 98 in meiner Wohnung gestorben ist beim Schachspielen. Das wünsche ich mir natürlich auch. Und ich wünschte mir nur, dass ich vielleicht schon vorher meine Beerdigung feiern kann, damit ich auch noch was davon habe.